Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich. Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 9. Februar 2022, gleich dem 20. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade unter dem Titel Jugend, Selbstvertrauen, wissenschaftlicher Fortschritt. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Einheit und Solidarität palästinensischer Bewegungen ist Schlüssel zum Sieg gegen zionistisches Regime. Außenminister Irans und Russlands fordern ordnungsgemäße Umsetzung des JCPOA. Und Borrell, wir befinden uns in Endphase der Verhandlungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Einheit und Solidarität palästinensischer Bewegungen ist Schlüssel zum Sieg gegen zionistisches Regime. Präsident Ebrahim Raisi hat Einheit und Solidarität aller palästinensischen Gruppen und Bewegungen als Schlüssel zum Sieg gegen das zionistische Regime bezeichnet. Und er betonte, dass eine geeinte Bewegung aller Palästinenser letztendlich zur Befreiung des heiligen Al-Quds führen werde und dabei sollte es keine Unterbrechung oder Störung geben. Nach der Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens der neuen palästinensischen Botschafterin Salam al-Sawawi erklärte der iranische Präsident, dass die Unterstützung des palästinensischen Volkes und die Befreiung des heiligen Al-Quds das erste Anliegen der islamischen Welt sei und dass die Islamische Republik Iran ein wahrer Unterstützer des palästinensischen Volkes und der Befreiung von Al-Quds sei. Präsident Raisi erklärte weiter, dass die Palästina-Frage von allen islamischen Staaten und Völkern als höchste Priorität betrachtet werden sollte und fügte an, einige wurden bezüglich der Priorität Palästinas in politische Spielchen des Westens verwickelt und indem sie sich auf schwache Verträge und Vereinbarungen stützen, bremsten sie die kämpferische Bewegung des palästinensischen Volkes und sie beachten nicht, dass sie Bündnisbrecher sind. In Bezug auf die Maßnahmen einiger Regierungen in der Region zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime, sagte der iranische Präsident, diese Regierungen sollten aufgrund der öffentlichen Protest aller Palästinenser und palästinensischen Gruppen wissen, dass ihr verräterisches Vorgehen verachtet und verurteilt wird. Er fügte hinzu, dass der Aufbau von Beziehungen zum zionistischen Regime für die arabischen Regierungen nicht nur keinen Schutz und keine Sicherheit schaffe, sondern die Probleme dieser Regierungen verdoppelte und auch die Probleme der Region und der arabischen Länder noch stärken werde. Nachdem die neue palästinensische Botschafterin Salam al-Sawawi ihr Beglaubigungsschreiben überreicht und zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution gratuliert hatte, dankte sie dem iranischen Volk für seine aufrichtige Unterstützung für das palästinensische Volk und erklärte, dass der Sieg der Islamischen Revolution wirklich ein großer Sieg für die arabischen und islamischen Nationen sei. Frau al-Sawawi fügte hinzu, einige arabische und islamische Regime, die sich in Richtung einer Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime bewegen, haben in Wahrheit die Rechte des palästinensischen Volkes und die bestehenden Resolutionen in dieser Hinsicht ignoriert und der palästinensischen Sache den Rücken gekehrt. Die Mission von Salah al-Sawawi, der vorherigen palästinensischen Botschafterin in Teheran, endete im vergangenen Dezember nach 4 Jahrzehnten. Salah al-Sawawi war die erste Botschafterin Palästinas in der Islamischen Republik Iran und wurde als Botschafterin mit der längsten Dienstzeit in einem Empfangsland bezeichnet. Am Ende der Mission von Salah al-Sawawi ernannte die palästinensische Autonomiebehörde Salam al-Sawawi, die Tochter von Salah al-Sawawi, zur neuen Botschafterin für Iran. Außenminister Irans und Russlands fordern ordnungsgemäße Umsetzung des JCPOA. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und sein iranischer Amtskollege Hossein Amir Abdullahian betonten bei einem Telefongespräch am Dienstag zu Beginn der Fortsetzung der 8. Runde der Wiener Gespräche die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Umsetzung des Atomabkommens JCPOA. Die offizielle Webseite des russischen Außenministeriums gab bekannt, dass beide Seiten bei diesem Telefonat Fragen im Zusammenhang mit den Wiener Gesprächen erörtert und die Notwendigkeit betont hätten, das Abkommen so schnell wie möglich wiederzubeleben. Das russische Außenministerium gab in der Erklärung weiter bekannt, dass beide Seiten die Notwendigkeit einer raschen Wiederaufnahme des JCPOA in einer vom UN-Sicherheitsrat genehmigten, ausgewogenen Anfangskonfiguration betonten. Das Ministerium berichtete auch, dass sich beide Seiten über die Ergebnisse des erfolgreichen Besuchs des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, in Moskau ausgetauscht, sowie die Ausweitung der Zusammenarbeit in allen Bereichen im Einklang mit den Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs sowie regionale Themen erörtert hätten. Zuvor hatte Michail Ulyanov, Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, und Verhandlungsleiter der russischen Delegation gegenüber der russischen Tageszeitung Kommersant erklärt, dass ein Entwurf des Abschlussdokuments über das Atomabkommen mit Iran ausgearbeitet worden sei und dass die Gespräche bald abgeschlossen werden könnten. Ali Boridikani, der Verhandlungsleiter der Islamischen Republik Iran, traf am Dienstag früh in Wien ein, um die 8. Verhandlungsrunde zur Aufhebung der Sanktionen fortzusetzen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums kritisierte am Dienstag zeitgleich mit dem Beginn der neuen Phase der 8. Gesprächsrunde zur Aufhebung der Sanktionen in Wien den westlichen Ansatz, Druck auf Iran auszuüben, indem im Verhandlungsprozess eine Frist gesetzt werden solle und sagte, künstlich gesetzte Fristen sind für die Verhandlungen nicht konstruktiv. Die Verhandlungen für die Wiederbelebung des Atomabkommens hätten ein kritisches Stadium erreicht, sagte Zhao Lijian und ergänzte, China stimmt zu, dass alle Parteien das Gefühl der Dringlichkeit spüren und guten Willen und Flexibilität zeigen sollten, um sich so schnell wie möglich auf eine Einigung zuzubewegen. Borrell, wir befinden uns in Endphase der Verhandlungen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte zum Auftakt der Fortsetzung der Wiener Gespräche zwischen Iran und der G4+1, wir erreichen die Endphase der Verhandlungen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele Wochen die Gespräche andauern werden, sagte der EU-Außenbeauftragte am Dienstagabend laut AFP in Brüssel. Er fügte hinzu, ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen eine Einigung erzielen können. Ich kann nicht näher darauf eingehen, da die Gespräche sehr vertraulich sind. Der EU-Außenbeauftragte sagte auch, die USA hätten Vorschläge gemacht und es gebe Gegenvorschläge. Borrell erklärte, das Erreichen einer Einigung über die Aufhebung der US-Sanktionen und die Rücknahme der nuklearen Aktivitäten Irans sei das wichtigste Problem, aber er äußerte die Hoffnung auf Fortschritte, weil beide Seiten Interesse gezeigt haben. Die Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen wurden am Dienstagabend nach einer mehrtägigen Pause mit einem Treffen zwischen Irans Verhandlungsleiter und dem EU-Gesandten Enrique Mora wieder aufgenommen. Die Delegationen sind in der vergangenen Woche zu Konsultationen und politischen Entscheidungen in ihre Hauptstädte zurückgekehrt und am Dienstag erneut nach Wien gekommen, um die 8. Gesprächsrunde fortzusetzen. In den letzten Tagen wurden von der anderen Seite viele Hoffnungen auf Ergebnisse der Verhandlungen in dieser Runde geweckt. Die Islamische Republik Iran will in kürzester Zeit zu einer guten Einigung kommen, betont aber, dass sie keine überstürzten Verhandlungen führen werde und Scheinfristen gegen die Grundsätze und roten Linien verstoßen würden. Nasrallah, Iran ist jetzt eine regionale Großmacht. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah bezeichnete die Islamische Republik Iran als ein großes regionales Macht, das nicht nur Einfluss auf regionale Ereignisse, sondern auch auf die ganze Welt habe. Sayed Hassan Nasrallah gratulierte am Dienstag in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Alam zu den Fajr-Feiertagen und sagte: Die israelischen Drohungen dienen nur der Einschüchterung und sie wissen, dass die Antwort der Islamischen Republik hart ist und schwerwiegende Folgen für sie haben wird. Er warnte vor jeglichen ausländischen Abenteuern gegenüber Iran und betonte, dass Iran nicht scherze und erklärt habe, dass man direkt reagieren werde, wenn man vom israelischen Regime ins Visier genommen werde. Iran ist heute weltweit ein Vorbild in Bezug auf seine Unabhängigkeit und echte Souveränität, sagte Nasrallah auf die Frage eines Reporters, wie er die Situation Irans sehe, das seit 43 Jahren mit verschiedensten Sanktionen konfrontiert ist. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah hob weiter hervor: Iran ist heute ein Land mit wahrer Unabhängigkeit und völliger Freiheit, in dem das Volk wirklich vertreten ist. Und fügte hinzu: Iran versucht heute, den Islam umzusetzen und ein Modell eines wahren islamischen Landes zu geben. Sayed Hassan Nasrallah betonte weiter: Iran ist ein starkes Land in der Region und jeder Krieg gegen Iran wird zu einer vollständigen Explosion der gesamten Region führen. Russisches Verteidigungsministerium. USA haben Ostsyrien unsicher gemacht. Das russische Verteidigungsministerium hat vor der Möglichkeit von Terroranschlägen bewaffneter Gruppen in 4 syrischen Provinzen gewarnt und erklärt, dass die Situation im Nordosten Syriens infolge der Operationen der US-Streitkräfte unsicher und kritisch geworden sei. Die Aktivitäten der US-Truppen, die unrechtmäßig auf syrischem Gebiet stationiert wurden, haben weiterhin einen negativen Einfluss auf den Status quo im Land. Die Sicherheitslage in Gebieten am Ostufer des Euphrat, die von US-geschützten Kräften kontrolliert werden, ist kritisch, sagte Oleg Soravlev, stellvertretender Leiter des russischen Versöhnungszentrums für die gegnerischen Seiten in Syrien am Dienstag. In den vergangenen 3 Tagen wurden in der Region 10 Terroranschläge und Sabotageakte verübt, 18 Menschen haben ihr Leben verloren und 25 weitere wurden verletzt, fügte er hinzu. Soravlev stellte fest, dass 2 Soldaten der syrischen Armee von terroristischen Scharfschützen in den Gebieten Al-Fatatuat und Kuljok in der nordsyrischen Provinz Idlib erschossen oder verwundet wurden. Die USA und Großbritannien führen weiterhin das sogenannte Amnestie-Programm für Mitglieder terroristischer Gruppen durch. Hunderte Extremisten wurden daher freigelassen und schlossen sich den von den USA unterstützten militanten Gruppen an. Einige dieser Takfiris wurden in die Region Al-Tanf entsandt, so Soravlev, und betonte, dass solche Aktionen nur zur Ausbreitung des Terrorismus beitrügen. Unterdessen teilte der russische Auslandsgeheimdienst am Dienstag in einem Bericht mit: Washington ist immer noch aktiv am illegalen Ölhandel aus den besetzten Gebieten im Nordosten Syriens beteiligt. Jeden Monat werden etwa 3 Millionen Barrel Rohöl aus Ölfeldern in den Provinzen Hasaka, Raqqa und Deir ez-Zor gefördert. Weiter heißt es in dem Bericht, dass etwa ein Drittel des gestohlenen Öls an die halbautonome Regionalregierung Kurdistans KRG im Nordirak zu einem Preis von 35 bis 40 Dollar pro Barrel verkauft werde. Das Öl wird von Tankwagen in die irakische Region Kurdistan geliefert, die von US-Militärpersonal bewacht werden. Darüber hinaus haben US-Streitkräfte und Unternehmen ein System zur Ölförderung und Verarbeitung eingerichtet, fügte der russische Auslandsgeheimdienst hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1, Mashhad 6, Isfahan 4, Shiraz 7 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die islamische Revolution im Iran steht kurz vor ihrem Jahressieg. Hören Sie dazu ein Interview mit Herrn Dr. Yavuz Özegöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Es folgt der zweite Teil dieses Gespräches.
Sie nannten gerade Russland und China als zwei Länder, zu denen die Islamische Republik Iran Beziehungen ausgebaut hat. Aber wie Sie wissen, das waren gerade auch Länder, die amerikanische Sanktionen gegen Iran unterstützt haben. Ohne sie wären diese Sanktionen gar nicht zustande gekommen. Deshalb muss man nicht so vorsichtig sein, wenn man über diese Länder spricht.
Also zweifelsohne. Grundsätzlich muss man immer vorsichtig sein, wenn man über Länder spricht, die nicht-muslimische Interessen verfolgen. Und es ist doch zweifelsfrei, dass Russland und China nicht die iranischen Interessen verfolgen, sondern zunächst einmal ihre eigenen Interessen verfolgen. So naiv dürfen wir natürlich nicht sein. Aber jetzt kommt ein ganz dickes Aber. Man kann immer auch schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Natürlich kann man auf der einen Seite schauen, dass China zumindest bei den Sanktionen nicht groß dagegen protestiert hat. Da haben Sie völlig recht. Aber schauen wir uns doch mal den anderen Teil des Glases an. Wer hat denn das über mehrere hundert Milliarden Abkommen mit der Islamischen Republik Iran während der Sanktionen geschlossen? Wer kauft denn das Öl im Augenblick, mit dem die Islamische Republik Iran immer noch einen Großteil seines Staatshaushaltes finanziert? Ja, klar, sie kaufen es rund 20% billiger als der Weltmarktpreis. Das ist halt ihre Bedingung diesbezüglich. Aber hier muss man natürlich auch sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala, Gott der Allmächtige, die Islamische Republik Iran so wunderbar unterstützt. Denn der aktuelle Ölpreis ist so hoch, dass selbst wenn man es 10-20% billiger verkauft, es immer noch höher ist als zu der Zeit der früheren Regierungen. Insofern muss jetzt die aktuelle Regierung auch zeigen, dass sie mit der Unterstützung des Imams für das Volk die Infrastruktur des Landes verändert und verbessert und vieles andere mehr. Also natürlich und genau das Gleiche gilt auch für Russland. Sie können aber sicher sein, Russland und China liefern zum Beispiel immer noch keine Passagierflugzeuge in die Islamische Republik Iran. Das hat auch zum Beispiel zwei Gründe. Auf der einen Seite gibt es im Iran immer noch Leute, die hängen einfach an den westlichen Flugzeugen, Airbus und Boeing. Die wollen unbedingt die haben. Diese Generation muss wahrscheinlich erstmal aussterben, bis man neue Wege geht. Auf der anderen Seite haben die Russen immer noch amerikanische Bauteile in ihren Flugzeugen, dürfen die also nicht verkaufen. Die Chinesen sind schon so weit, dass sie ihre wunderbaren, wirklich westkonkurrenzfähigen Flugzeuge auch ohne westliche Bauteile bauen können. Aber sie haben noch nicht genug, um das eigene Land zu versorgen. Seien Sie aber sicher, schon in wenigen Jahren werden wahrscheinlich chinesische Passagierflugzeuge in der Islamischen Republik Iran fliegen. Und die Beziehungen werden immer weiter vertieft werden. Sie haben völlig recht, wir müssen vorsichtig sein, aber doch nicht vorsichtiger als mit den USA. Ja, also da muss ich ganz, ganz deutlich sagen, wenn ich mit meinen iranischen Freunden spreche, dann merke ich immer, sie haben eine große Skepsis gegenüber Russland, sie haben eine große Skepsis über Iran, aber nicht halb so viel Skepsis gegenüber Deutschland, gegenüber England, gegenüber Frankreich. Aber letztendlich sind das die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die den Iranern die Falle gestellt haben. Das waren nicht die Russen und die Chinesen. Und die Russen und Chinesen haben im Rahmen ihrer eigenen Interessen immerhin die Geschäfte aufrechterhalten. Die Deutschen haben ihre eigenen Interessen verraten. Die westliche Welt hat die eigenen Interessen verraten. Die Sanktionen waren zum Schaden von Deutschland, von England, von Frankreich. Das hat sich China und Russland in diesem Maße nicht bieten lassen und hat Beziehungen. Also, ich plädiere auch diesbezüglich für ein Umdenken in der Islamischen Republik Iran. Dieser nach wie vor bestehende Blick auf die Kultur und auf die angeblichen Freiheiten in der westlichen Welt und vieles andere mehr, das muss mal auch im Rahmen des Soft Wars, ja, Imam Khamenei hat das ja Soft War genannt, also dieser weiche Krieg, das ist ein Propagandakrieg, ja. Lassen Sie mir ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wenn Iraner über ihre eigene Presse sprechen, dann denken die immer, ja, wir haben eine zensierte Presse, bei uns kommt die Wahrheit so nicht raus, aber in der westlichen Welt ist eine gewisse Freiheit diesbezüglich. Ja, das liegt einfach daran, dass die Iraner nicht verstehen, wirklich nicht verstehen, was hier passiert. Hier gibt es zum Beispiel eine privatisierte Presse. Ja, YouTube ist privatisiert, Facebook ist privatisiert und wie sie alle heißen. In den letzten Monaten hat YouTube Tausende und Abertausende Seiten gesperrt. In Deutschland kann RT, das Russian TV, also das russische Fernsehen, RT nicht senden, es ist verboten worden. Der Sender Al-Manar ist verboten, der Sender der Islamischen Republik Iran ist hier verboten. Und all das erfährt man im Iran in diesem Maße nicht. Und wenn Sie dann zum Beispiel auf die Homepage gehen von Al-Manar und ähnliches, so wurde die sogar gesperrt. Ja, ein Internet, von dem man denkt, da kann man gar nichts sperren. Da haben die Amerikaner das schlicht und einfach gesperrt. Jetzt müssen die aus anderen Ländern heraus versuchen, dann zu senden. Also glauben Sie mir, diesbezüglich gibt es noch einige falsche Vorstellungen über den Westen in der Islamischen Republik Iran. Diese Vorstellungen behindern auch die wirtschaftliche Entwicklung. Denn vieles, was in der Islamischen Republik Iran heutzutage möglich ist, scheint schwach. Es scheint schwach. Schauen Sie sich die selbstproduzierten Autos an. Wenn man sie vergleicht mit den Autos, die die westliche Welt produziert, dann scheint das schwach. Aber seien Sie doch fair. Ich meine jetzt natürlich nicht Sie persönlich, sondern Sie im Iran. Seien Sie doch fair und schauen Sie doch mal auf die Autos vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und das unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen. Da ist die Entwicklung schon sehr, sehr positiv. Genauso auch zum Beispiel die medizinische Entwicklung. Klar, wenn Sie das mit den absoluten Top-Instituten dieser Welt vergleichen, dann kann Iran noch nicht mithalten. Aber schauen Sie sich doch mal die Entwicklung an. Wir sind beide alt genug und jemand wie ich, der nur in Jahresabständen, in Mehrjahresabständen in die Islamische Republik Iran fährt, ist jedes Mal völlig erstaunt über die Entwicklung. Sie leben mitten da drin und merken das nicht, wie das langsam, aber sicher voranschreitet und die Islamische Republik im Inland stärker wird, aber auch in der Außenwirkung immer stärker wird. Ich wage zu behaupten, dass heute oder zum 43. Jahrestag die Islamische Revolution und die Islamische Republik Iran so stark ist wie nie zuvor.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Es geht in diesem Teil um die Freundlichkeit und ihren Segen im Diesseits. Statt auf schlechtes Verhalten mit Ablehnung zu reagieren, Nachsicht üben und sich konstruktiv verhalten. Das ist eine Regel, die uns der Islam lehrt. Sie hilft uns, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Davon haben wir beim letzten Mal gesprochen. Wir wollen uns auf diese Weise verhalten, um Freunde zu gewinnen. Freundlichkeit spielt eine wichtige Rolle dabei, die Menschen einander näher zu bringen. Natürlich ist hier mit Freundlichkeit kein Verhalten gemeint, das vorübergehender Natur oder womöglich geheuchelt ist oder auf Abwägung eigener Interessen beruht. Jemand, der in der islamischen Ethiklehre herangewachsen ist, begegnet, frei von irgendeiner heimlichen Absicht, immer anderen in einer freundlichen Art. Als jemand Imam Sadr, Friede sei mit ihm, fragte, wodurch sich ein freundlicher Mensch auszeichnet, sagte er, er ist anderen gegenüber bescheiden, spricht nur auf gute und schöne Art und begegnet anderen mit einem freundlichen Gesicht. In der islamischen Erziehungskultur, wie sie der Prophet Muhammad Salawatullah alaih lehrt, sind religiöser Glaube und moralische Grundsätze und Werte eng miteinander verknüpft. Wir sehen es an einem Ausspruch Imam Baqirs, Friede sei mit ihm, der gesagt hat, der vollkommenste von allen im Glauben ist der, der am freundlichsten ist. Dieses elementare Prinzip muss in der Gesellschaft und im Verhalten zu den anderen verwirklicht werden. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaih, der perfekt die moralischen Werte und edlen Eigenschaften widerspiegelte, hat gesagt, die vortrefflichsten und besten von euch sind jene, die den anderen auf die schönste moralische Art begegnen und in völliger Bescheidenheit mit den Menschen verkehren, Freundschaft mit ihnen schließen und sehr herzlich mit ihnen umgehen, so dass diese ebenso zeigen, dass auch ihnen sehr an einer Freundschaft gelegen ist. Es sei zu beachten, dass jemand, der sich auf diese Weise freundlich und gut zu den anderen verhält, wie jene belohnt wird, die sich für Gottes Sache abmühen. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat gesagt, fürwahr, Gott der Allerhöchste gibt jenen, die freundlich und charaktervoll mit anderen umgehen, den gleichen Lohn wie denen, die jeden Tag morgens und abends für die Sache Gottes kämpfen. Wer freundlich und umgänglich ist, erhält dafür den gleichen Lohn wie jene, die im Koran und in der Überlieferung wegen ihres Einsatzes für den Islam mit Leib und Seele gelobt werden und den hohen Rang eines Mujahid erreicht haben. Ein freundliches, charaktervolles Verhalten streut die Saat der Zuneigung und Liebe in die Herzen. Es ist sehr wichtig für die Festigung von engen Beziehungen und guter Freundschaft. Auf ganz natürliche Weise werden überall auf der Welt freundliche Menschen geliebt. Imam Borer, Friede sei mit ihm, hat darüber gesagt: Gute, charaktervolle und freundliche Menschen gewinnen die Zuneigung der anderen. Wenn sich die angenehme Atmosphäre der Güte und Liebe in der Gesellschaft verbreitet und die Saat der Zuneigung in den Herzen aufgeht und Früchte trägt, werden die scharfen Dornen der Abneigung und des Hasses für immer verdorren. Dem Prophet des Islams, Salawatullah alai, gelang es dank seines freundlichen und liebevollen Verhaltens, das Feuer des Hasses zwischen den Menschen, welches aus der Zeit der Unwissenheit stammte, zu löschen und eine Gemeinschaft zu gründen, in der Liebe und Güte herrschte. Er konnte die Herzen einander näherbringen und hat gesagt: Ein freundliches, umgängliches Verhalten vertreibt Hass aus dem Herzen. Ein freundliches Verhalten wirkt sich sogar auf die Kultivierung und Weiterentwicklung der Gesellschaft aus. Weil es für seelische Ruhe sorgt, werden die Voraussetzungen für ein frohes und angenehmes Leben geschaffen. Die Zuversicht wächst und das Leben verlängert sich. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat diese Wahrheit mit folgenden Worten hervorgehoben: Wohltätigkeit und freundliches Verhalten kultivieren die Häuser und verlängern das Leben. Nun könnte sich der eine oder andere fragen, welcher Zusammenhang denn zwischen freundlichem Verhalten und der Kultivierung der Häuser und einem längeren Leben besteht. Zweifelsohne wird in einer Gesellschaft, in welcher der Geist der Wohltätigkeit und Freundlichkeit herrscht, auch die Friedlichkeit Fuß fassen und Friede herrschen. Die Gemeinschaft bleibt erhalten und es wird keine Spuren mehr von Rache und Kriegslust zu verspüren sein. Keiner braucht besorgt zu sein. Auf diese Weise wächst die Lebenserwartung. Wenn in unserem jetzigen Zeitalter die Zahl der Menschen, die unter Depressionen leiden, weiter steigt, ebenso wie die Zahl der vorzeitigen Todesfälle weiter zunimmt, dann liegt das vor allem daran, dass die Macht- und Vermögenszentren die Trommeln der Feindschaft und der Spaltung rühren, anstatt für die Kultur der Wohltätigkeit, Menschenliebe und Freundlichkeit zu werben. Sie haben der Völkergemeinschaft den Schlaf und die Sicherheit geraubt, und statt Häuser zu errichten, Häuser zerstört und die Familien, die doch der Ausgangspunkt für Leben sind, auseinandergerissen. Infolge dieser Politik wurde der Menschheit Friede und Sicherheit geraubt. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade unter dem Titel Jugend, Selbstvertrauen, wissenschaftlicher Fortschritt. Weiterhin gute Unterhaltung.
Seit der Entstehung der Islamischen Revolution hat sie drei Generationen erlebt. Die erste bildeten jene, die 1963 jung waren und einen Teil ihres Lebens dem Kampf gegen die Diktatur des Schah-Regimes widmeten. Sie ermöglichten unter Anführung von Imam Khomeini den Sieg der Revolution und die Gründung der Islamischen Republik Iran. Diese Generation hat besondere Treue gegenüber den Idealen dieser Revolution bewiesen. Sie hat im schwierigsten Abschnitt der Revolution die Gesellschaft gelenkt und trotz aller Herausforderungen und Verschwörungen die Revolution vor der Entgleisung bewahrt. Die zweite Generation, welche von der ersten großgezogen wurde, waren die jungen Menschen, die wie ein Antriebsmotor auf die Islamische Revolution wirkten und Kraft des Glaubens und mit den minimalsten Mitteln das irakische Baas-Regime, obwohl es von allen mächtigen Staaten unterstützt wurde, besiegten. Diese Generation hinterließ unvergessliche Epen. Sie hat den Sieg der Revolution im Jahre 1979 miterlebt und nach dem Krieg mit ihren dschihadhaften Bemühungen für den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung gesorgt und Funktionen in der Verwaltungsstruktur des Landes übernommen. Die meisten heutigen Verantwortungsträger gehören zu dieser Generation. Die dritte Generation sind die Kinder der zweiten. Diese haben weder die Zeit vor noch nach dem Sieg und auch nicht den Krieg erlebt. Aber sie sind in der dynamischen Ära der Islamischen Revolution aufgewachsen. Diese Generation betrachtet es als ihr Recht, auf den verschiedenen Schauplätzen der Gesellschaft und bei der Bestimmung des Schicksals des Landes mitbeteiligt zu sein. Angesichts des Bevölkerungswachstums übernehmen sie, ihre Rechte aus der Revolution nutzend, eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, die aufgrund der Wählerstimmen zustande kommen. Diese dritte junge Generation zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf Fortschritt, Wandel, Innovation und Dynamik Wert legt. Daher hat ein großer Teil der jungen Kräfte den festen Entschluss gefasst, sich für die Erstarkung der islamischen Staatsordnung einzusetzen. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte und die Selbstwertschätzung sind wichtige Grundlagen für Erfolg. Junge Menschen mit diesen wichtigen Voraussetzungen können Großartiges leisten. Das Selbstvertrauen ist für einen jungen Menschen ein Antriebsmotor für die Erfüllung seiner Verantwortungen gegenüber den anderen. Selbstvertrauen entfacht seinen Eifer und sein freiheitliches Denken, sodass er keine Unterdrückung von anderen akzeptiert. Der junge Mensch gewinnt Selbstvertrauen, wenn er die eigenen Fähigkeiten und Kräfte erkennt und sie einsetzt. Die heutige junge Generation besitzt Selbstwertgefühl und dies rührt von dem Bewusstsein her, dass ihr die Islamische Revolution hinsichtlich ihrer Identität und ihrer eigenen Kräfte verliehen hat. Autoren, die sich mit den Ursprüngen der Islamischen Revolution beschäftigt haben, sind der Ansicht, dass diese Revolution eine Reaktion der Bevölkerung darauf war, dass sie in der Geschichte von autoritären Herrschern und ihren ausländischen Unterstützern erniedrigt worden ist. Dies besonders unter der Pahlavi-Dynastie des Schahs und seines Vaters. Aufgrund dieser Erniedrigung sind sie rasch dem Aufruf von Imam Khomeini, welcher Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein forderte, gefolgt und schufen die Islamische Revolution. Der weise Revolutionsführer hat, wie ein erfahrener Psychologe, den jungen Menschen ihre Identität verliehen und sich auf ihre Fähigkeiten gestützt. In seinen Reden war Imam Khomeini stets darum bemüht, das Selbstvertrauen der Bevölkerung zu stärken. Er hat gesagt: Wichtig ist, dass ihr zwei Ziele ins Auge fasst. Wie ich mehrmals gesagt habe. Zum einen das Vertrauen auf Gott, den Heiligen und Erhabenen. Und darauf, dass er euch hilft, wenn ihr euch für seine Sache einsetzt. Und zum anderen, sich auf sich selbst stützen. Vertrauen in euch selber. Ihr seid junge Menschen, die alles schaffen können. Diese Art, Vertrauen und eine Identität zu verleihen, wurde auch nach dem Abschied Imam Khomeinis während der Amtszeit Ayatollah Khomeinis als Führender fortgesetzt. Das heutige Revolutionsoberhaupt betrachtet die Stärkung des Selbstvertrauens und die Entfaltung der Begabungen der Jugend als eine Errungenschaft nach dem Sieg der Islamischen Revolution. Denn auf diese Weise wurde die Abhängigkeit vom Westen abgebrochen, darunter die Abhängigkeit in der Wissenschaft. Dies hat zum Wachstum Irans im Bereich der Wissenschaft geführt. Ayatollah Khomeini sagt diesbezüglich: Vor der Revolution wurde den jungen Menschen und den anderen keine Chance für neue Initiativen und Kreativität im Bereich der Wissenschaft gegeben. Aber die Revolution hat die Kraft der Unabhängigkeit und des Selbstvertrauens in der Gesellschaft wachgerufen. Die Islamische Revolution konnte diesem Land wissenschaftliches Wachstum verleihen. Heute, nach mehr als 40 Jahren, die seit dem Revolutionssieg vergangen sind, ist der Begriff Glaube in sich selbst und Rückkehr zu sich selbst zu einer typischen Eigenschaft der iranischen Bevölkerung geworden. In ihren Augen ist die Unabhängigkeit kein unerreichbares Ideal, sondern eine angenehme Erfahrung, die sie gemacht hat, und eine der wichtigsten Manifestationen der Resultate dieser Unabhängigkeit und des Glaubens an die eigenen Kräfte ist im Bereich der Wissenschaft anzutreffen. Ein wichtiges Ereignis in den Jahren nach dem Revolutionssieg ist die Entfaltung des Lehrprogramms an den Universitäten, insbesondere in Form weiterführender Studien landesweit gewesen. Dank dieses Fortschritts können die jungen akademischen Kräfte vieles verwirklichen, was die meisten zuvor für unmöglich hielten. Viele junge Iraner waren erfolgreich auf dem Gebiet der Erfindungen und Tätigkeiten, in der Lasertechnologie und deren Anwendung sowie in der Nanotechnologie, ebenso wie bei der Herstellung von gentechnischen Arzneien und Krebsmitteln. Sie erreichten, dass monopolisierte wichtige Arzneimittel nicht mehr eingeführt werden brauchten, entwarfen und konstruierten menschenähnliche Roboter und Sensoren, gewannen viele Medaillen bei internationalen Wissenschaftsolympiaden, legten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten auf Weltebene vor und verwirklichten große technologische Aufgaben. Dies alles zeigt, dass unsere junge Generation und die Bevölkerung daran glauben, dass wir selber große Pläne im Land verwirklichen können. Thank you. wissenschaftlichen Errungenschaften der jungen Iraner beziehen sich auf die Pandemie Corona. Trotz der schweren Sanktionen, die gegen den Iran verhängt wurden, begann eine Reihe von medizinischen Zentren der Islamischen Republik Iran, zusammen mit einigen anderen Ländern, Forschungsarbeiten für die Herstellung eines iranischen Corona-Impfstoffes. Dank des Ausbaus der Infrastrukturen in den letzten Jahren, insbesondere der Fortschritt bei der Ausbildung von akademischen Kräften und die zunehmenden Aktivitäten von wissenschaftlich orientierten Unternehmen und Institutionen, wie der Stab für die Durchführung des Befehls von Imam Khomeini, haben sich sehr bald gute Resultate eingestellt. Die Mitarbeiter der wissenschaftsorientierenden Unternehmen sind in der Regel junge Akademiker. Sie wollen auf eigenen Beinen stehen und sind stark motiviert. Möglicherweise werden sie noch von einem oder zwei erfahrenen Universitätsprofessoren unterstützt. Vor einigen Monaten hat der Leiter des Exekutivstabes des Befehls des Imams, eines der Zentren für die Herstellung von Impfstoffen, in einem Schreiben an das Revolutionsoberhaupt erklärt: Im Anschluss an die zuvor vorgelegten Berichte und im Gefolge ihrer Ratschläge und bedingungslosen Unterstützungen ist es uns unter den 6 Plattformen für die Produktion von Impfstoffen im Exekutivstab gelungen, am 24. Rodot 1400, also 14.06.2021, die Genehmigung für die Anwendung des Impfstoffes QV Iran Barakat, der sich auf absolut einheimisches Wissen stützt, zu erhalten. Die Islamische Republik Iran in eines der 6 Herstellerländer der Corona-Impfstoffe auf der Welt zu verwandeln und das nationale Selbstvertrauen und die nationale Erstarkung international zu verdeutlichen. Neben den einheimischen Wissenschaften wie Nanotechnologie haben sich auch, ebenso gestützt auf die junge Generation, die Anstrengungen in der Verteidigungs- und Raketenindustrie und beim Abschuss von Satelliten und in der Nuklearindustrie und mehreren anderen Bereichen bewährt, und die Islamische Republik Iran konnte viele Hygiene- und Arzneimittel selber herstellen. Es sei zu beachten, dass Wachstum und Fortschritt und sogar ein glaubensgetreues Leben in unserer heutigen Zeit voraussetzen, dass man sich auf seine eigene Identität und Kräfte stützt. Die Welt ist nicht das ideale Weltdorf, welches anderen die internationalen Strukturen erklärt, sondern immer noch Schauplatz der Auseinandersetzung und Gewaltanwendung der großen Mächte. Und dies ist an der 100-jährigen Geschichte unseres Landes auch abzulesen. Revolutionsführer Ayatollah Khomeini sagt: Wenn eine Nation nicht zu sich kommt und sich nicht stärkt, dann schreiben ihr andere etwas vor und zwingen sie. Es gibt Nationen, die noch weit entfernt davon sind, stark zu werden. Sie brauchen sich keine Hoffnung darauf zu machen, dass sie in sich die Kraft hervorrufen können, mit der sie den Gewaltmächten und den Gewalttätigen der Welt entgegentreten können. Aber unsere Nation ist nicht so. In einer Welt wie dieser muss man stark sein, damit man die hohen Gipfel des Fortschrittes und der Gerechtigkeit erobern kann. Diese Kraft und Größe steckt in der Bevölkerung Irans, insbesondere in ihrer Jugend. Die Islamische Revolution ist ein klares Beispiel dafür. Imam Khomeini war der Erste, der in der neuen Ära diese Macht und Energie erkannte. Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.